Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoskopie. Wie bereits angekündigt, darf ich Sie heute begrüßen zu einer Folge, wo das Thema mal etwas anders ist. Und zwar sprechen wir heute über Endoskopie und Psychosomatik. Nun, da mag man sich fragen, was das denn nun eigentlich miteinander zu tun hat. Ich denke sehr viel und ich bin mir auch sicher, dass Sie das Gleiche denken, wenn wir am Ende dieser Folge angekommen sind. Und die Person, die ich hierzu befragen möchte, muss natürlich ein Psychosomatiker sein. Und mein heutiger Gast ist Professor Imad Matuk, der eigentlich gleich hier bei mir um die Ecke arbeitet, auch am Universitätsklinikum Würzburg. Lieber Imad, toll, dass du mitmachst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja,
ich bin mal gespannt, was du uns alles erzählen kannst. Aber bevor wir jetzt mit der Materie einsteigen, musst natürlich auch du dich so ein bisschen vorstellen, wo du herkommst, was du für einen Hintergrund hast. Und ja, leg doch einfach mal los.
Ja, ich bin Facharzt für Innere Medizin und für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und komme von meiner ärztlichen Sozialisation aus der Heidelberger Schule der Psychosomatik und habe jetzt seit letztem Jahr hier einen Lehrstuhl für integrierte psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und mir ist eben wichtig, so eine integrierte Psychosomatik, die vornehmlich in der inneren Medizin, aber auch in enger Kooperation mit anderen somatisch-klinischen Fächern sich entfaltet. Mhm. Und das ist ja in der Gastroenterologie ja auch ein ganz großes Thema.
Richtig. Und deswegen habe ich dich ja auch mehr oder weniger eingeladen, weil ich natürlich auch festgestellt habe, dass wir doch einige Schnittmengen haben. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, aber natürlich auch Reizdarm, Reizmagen, die Onkologie natürlich auch. Aber jetzt zur Endoskopie gibt es ein ganz spezielles Thema. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was viele von unseren Podcast-Hörern auch beschäftigt. Ganz aktuell, heute eine Patientin gekommen, die seit Jahren, ich würde mal sagen 10 Jahren, immer wieder Beschwerden hat, die schon 4-5 Mal eine Gastroskopie bekommen hat, eine Koloskopie bekommen hat, die wieder die gleichen Beschwerden hat. Übelkeit, gelegentliches Erbrechen, Schmerzen, die nicht auf Medikamente so richtig ansprechen, also auf die klassischen Medikamente. Naja, und sie kommt wieder, weil sie eine Endoskopie will, weil sie sagt, irgendwas muss doch da nicht in Ordnung sein. Und schauen Sie doch bitte nochmal nach, damit ich wenigstens das Gefühl habe, dass da was nicht in Ordnung ist. Jetzt so von der Anamnese, würdest du da jetzt gleich schon mal sagen, ist ein Patient für dich? Oder ist es was, was psychosomatisch ist? Oder wie ist da jetzt, sage ich mal, auch so die Überlappung Reizdarm, Psyche? Und bringt es denn dann überhaupt was, jetzt hier nochmal zu endoskopieren?
Ja, das kommt natürlich auf den Einzelfall an. Jetzt bei der Patientin natürlich, und das würden die Gastroenterologen sicher fast alle so entscheiden, wenn irgendein neuartiges Symptom da ist, wenn ich eine B-Symptomatik habe, Gewichtsverlust,
Alarmsymptome,
Red Flags, da würde man natürlich auf jeden Fall auch vielleicht mit einer großzügigen Indikationsstellung erneut endoskopieren. Jeder kennt die Fälle, wo vielleicht auch mal, das kommt zwar seltener vor als das Umgekehrte, aber diese Fälle, wo man das doch auf die Psyche geschoben hat.
Richtig.
Und dann wurde nicht mal eine Blutentnahme gemacht oder körperliche Untersuchungen erneut untersucht und dann hat man doch was gefunden. Das gilt es natürlich in allererster Linie zu vermeiden. Also die sorgfältige medizinische Abklärung ist wichtig. Aber wenn es tatsächlich eine Patientin ist, die immer wieder sich vorstellt mit dem Wunsch nach invasiven Untersuchungen, dann ist natürlich abzuwägen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich ja immer auch als erfahrener Endoskopeur statistisch betrachtet auch Komplikationen erzeugen kann.
Richtig, richtig. Ja. Das kommt natürlich auch dazu. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, also wir sehen das ja relativ häufig und man sagt dann natürlich, naja, bevor ich jetzt da lang diskutiere oder lang jetzt irgendwie argumentiere oder so, dann mache ich halt eine Endoskopie, ist ja schnell gemacht. Und dann gibt es natürlich auch viele Patientinnen und Patienten, die sagen, also der Doktor, der macht das nicht sorgfältig, weil der sich jetzt weigert, der Sache nochmal auf den Grund zu gehen, dann gehe ich halt zum Nächsten, ja, was ja auch immer wieder passiert. Und das ist ja schon so ein bisschen das Problem und ich glaube, man würde sich als Gastroenterologe oder auch Endoskopiker wünschen, dass man vielleicht einen Patienten erkennt oder wo es ganz, du hast ja schon gesagt, Alarmsignale ist ja klar, machen wir was, aber bei den ganzen vielen, vielen anderen, wo ich erkenne, also da muss ich jetzt mal vielleicht meinen Kommunikationsstil ändern oder muss vielleicht irgendwie Hilfe ändern oder wie kommen wir denn da weiter?
Ja, ich denke, vielleicht müssen wir an der Stelle ansetzen, dass wir sagen, wir bewegen uns natürlich in einem Gesundheitssystem, was auch darauf ausgelegt ist, dass ich ein Stück weit als jemand, der Gerätemedizin betreibt, dass ich ein Stück weit auch gezwungen bin, gerade als Niedergelassener, ne, auch aus wirtschaftlichen Gründen, schnell zu handeln. Und ich sag mal, dieser Bereich der erweiterten Abklärung, ne, das Krankheitsmodell erweitern, psychosomatische Aspekte berücksichtigen, das braucht natürlich Zeit. Gesprächszeit.
Ja.
Es ist nicht mal nur der Inhalt, also die richtigen Fragen zu stellen, sondern auch den Raum zu haben, eine Beziehung aufzubauen zur Patientin, zum Patienten. Manche Ärztinnen und Ärzte machen das auch unter größtem Stress sehr, sehr gerne. Also das würde ich auch mal behaupten, dass die meisten auch apparativ oder invasiv tätigen Kolleginnen und Kollegen sehr gern mit Patienten interagieren.
Ja.
Aber in einer, sag ich mal, in einer engen zeitlichen Taktung im Alltagsstress und auch unter wirtschaftlichem Druck kann das ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Also ich habe schon mal nicht die idealen Bedingungen dafür. Das längere Gespräch mit dem Patienten, mit der Patientin wird nicht hinreichend vergütet, sondern ich sage das immer und das gilt vielleicht auch für die Orthopädie, wenn wir an chronischen Rückenschmerz denken oder eben auch für die Gastroenterologie, dass man wirtschaftlich bestraft wird, wenn man sich Zeit fürs Gespräch nimmt. Also das ist ein Stück weit, sage ich mal, eine Gegebenheit.
Ja.
Und manchmal brauche ich eben Zeit für einen Patienten, um auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um beispielsweise festzustellen, was ist denn gerade im Leben der Patientin, des Patienten los. Und das erfährt auch der Psychosomatiker häufig nicht nach den ein, zwei ersten Nachfragen, sondern eher so im Verlauf, indem man mal, was ist denn gerade los bei Ihnen, so im Smalltalk. Und dann kommt vielleicht raus, ach, das letzte Kind ist vielleicht gerade ausgezogen oder es gibt irgendein Partnerschaftsthema, irgendein Konflikt oder es ist sonst irgendwas los im Leben, was sich verändert hat, finanzielle Sorgen oder die aktuellen politischen Verhältnisse treiben die Menschen ja auch um. Und das können ja alles auch Auslöser sein für das Entstehen oder für die Verschlimmerung von Körpersymptomen.
Richtig. Aber du hast ja schon gesagt, dass wir haben einen Zeitdruck und wir haben natürlich auch einen finanziellen Druck. Gibt es denn irgendwelche Tricks, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, also dieser Patient, da bin ich mir jetzt relativ sicher, dass es das ist. Oder andere sagen, das wird mir jetzt zu knifflig oder zu komplex, wo ich sagen muss, vielleicht bin ich da auch überfordert jetzt als Gastroenterologe, was Management betrifft, im Sinne, was du schon gesagt hast, wo ich dann sagen muss, naja, vielleicht muss ich da doch irgendwie mal gucken, dass man einen Psychosomatiker wie dich einschaltet. Euch gibt's natürlich auch nicht so viele, dass ihr diese ganzen Patienten jetzt betreuen könnt, aber gibt's denn irgendwelche Kriterien, wo ich sagen kann, das lässt sich jetzt so in der kleinen Psychoanalyse in Anführungszeichen machen, ne, was gibt's denn gerade für Probleme und gucken Sie mal, dass es besser wird oder versuchen Sie den Stress zu vermeiden. Oder gibt's Patienten, wo ich wirklich sagen muss, da bin ich jetzt überfordert, das muss jetzt zum Profi.
Ich denke, so eine psychosomatische Grundversorgung sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Gastroenterologe das mitmacht. Mhm. Und da ist das eigene Bauchgefühl, so nenne ich jetzt mal das, was du gerade beschrieben hast.
Passt ja auch zum Fach.
Genau. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges. Und ich sag mal, ein Gastroenterologe, der seit 5 oder 10 oder noch mehr Jahren irgendwie tagtäglich mit diesen Patientinnen und Patienten zu tun hat, der entwickelt dann da auch ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Ja. Und sich da so ein kleines Sheet zum Beispiel vorzubereiten, wie man dann edukativ dem Patienten vermitteln kann, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Hirn und Darm.
Ja. Ja,
da gibt's ja auch genügend grundlagenwissenschaftliche Belege dafür, dass da ein enger Zusammenhang besteht und so eine Psychoedukation schon zu machen. Und dass es wichtig wäre, auch in die Richtung zu gucken. Das halte ich schon für was der Gastroenterologe machen kann und dann auch zu erläutern, dass wir mit unseren apparativen Methoden jetzt nicht weiterkommen. Also das ist ganz wichtig, die Symptome ernst zu nehmen. Also das kennen viele vielleicht, dass es so gar nichts bringt, dem Patienten, der Patientin zu sagen, sie haben nichts, denn er hat ja was.
Ja, ja, sonst wäre er ja nicht beim Arzt.
Sonst wäre er ja nicht da, sondern das sind Beschwerden, da wäre jetzt eine weitere Spiegelung nicht zielführend, eher ein Risiko, das jetzt nochmal zu machen. Und da wäre es ganz, ganz wichtig, auch in andere Richtungen zu schauen und zu gucken, na, haben Sie denn im Moment, also man kann mit so Alltagsbegriffen, also wir würden dann nicht sprechen von einer psychischen Komorbidität oder vielleicht haben Sie eine Depression, das würde ich so nicht sagen, sondern eher, na, es kann immer auch mal sein, dass bestimmte Stressfaktoren oder Belastungen sich mit auswirken auf den Körper. Und das wäre wichtig, vielleicht mal in die Richtung zu gucken. Gibt es da irgendwas, was Ihnen einfällt, was sich in letzter Zeit verändert hat? Und selbst wenn was vorliegt, würde ein Großteil der Patientinnen und Patienten würde das erstmal verneinen. Aber die Kolleginnen merken dann an der Reaktion, ob eine Offenheit dafür da ist, eine prinzipielle. Dann wäre die Empfehlung, den Patienten für ein Folgegespräch oder auch für mehrere kurze Termine wieder einzubestellen und zu fragen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und vielleicht wäre es auch schon möglich, als erstes niederschwelliges Angebot sowas wie ein Entspannungsverfahren sowas zu empfehlen. Da bräuchte ich dann nicht gleich den Facharzt. Ja. Also das wäre, glaube ich, so die erste Stufe. Ne?
Also das ist natürlich, sage ich mal, schon mal, was wirklich ganz hilfreich ist. Da wollte ich auch später noch drauf eingehen, was es denn jetzt mal so für Verfahren gibt, die man jetzt wirklich auch als Gastroenterologe oder als Endoskopiker empfehlen kann. Aber nochmal vielleicht zurück. Wann würde ich denn feststellen, dass das ein Patient ist, wo ich wirklich sage, der braucht jetzt auch eine längere psychosomatische Therapie? Also sprich, ihr macht ja auch viel mit dem Patienten. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt die bekommt. Ihr macht ja auch eine Therapie mit denen. Und du weißt ja dann sicherlich, dass es Fälle gibt, die sind zum Teil extremst komplex. Kann ich die irgendwie versuchen, da rauszufinden? Sortieren oder so.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich für die häufigen psychischen Komorbiditäten gibt es so Screening-Fragen. Mhm. Ne? Also da würde ich zum Beispiel nach zwei wichtigen Symptomen der Depression kann man immer fragen. Da macht man nie was falsch damit.
Ne? Was wäre das zum Beispiel? Ja?
Wie es denn ist mit so Dingen, die demjenigen, derjenigen früher Freude bereitet haben. Gibt es noch Hobbys, die sie verfolgen? Oder hat da ihre Motivation eher nachgelassen, nach sowas zu fragen? Oder auch, wie ist denn ihre Stimmung? Mhm. In letzter Zeit hat sich da was verändert. Fühlen sie sich häufiger niedergeschlagen? Oder wie ist so ihre Stimmung? Und das merke ich ja auch im Kontakt mit dem Patienten, ob der jetzt gedrückt ist. Dann natürlich Suchtmittelanamnese. Ja. Das ist ganz wichtig, das mit abzufragen, wenn da was im Busch ist. Oder wenn derjenige nicht locker lässt, also wirklich unbedingt auf eine weitere Abklärung, auch mit so einer, sag ich mal, angstgefärbten Stimmlage darauf besteht, dann könnte das sogar in Richtung Hypochondrie gehen. Mhm. Das ist ja eine Angsterkrankung. Also das sind so Dinge, wo man dann vielleicht doch noch einen Spezialisten hinzuziehen würde. Ja.
Wie ist es denn mit Medikamente vielleicht auch? Weil jetzt zum Beispiel auch gerade das akute Beispiel von heute, die Patienten nehmen ja dann alles ein, ne? Also das ist ja, die nehmen jetzt nicht nur Präbiotika oder Probiotika oder stuhlregulierende Sachen ein, die nehmen ja zum Teil Protonenpumpenhemmer in höchster Dosis rein, Prokinetika, alles. Und da sehe ich auch oft das Problem, na, man tut sich natürlich immer leicht, dem Patienten was zu geben, aber man tut sich extremst schwer, dem Patienten was wegzunehmen. Wie kann ich denn das am besten machen? Wie kann ich denn da argumentativ auf den Patienten einwirken?
Ja, also das vielleicht vorab, da ist ja auch jeder Patient ein Stück weit anders und jetzt kommt ein wichtiger Begriff. Mhm. Wichtig ist, die subjektive Krankheitstheorie zu erfragen. Also was hat der Patient überhaupt für eine Vorstellung davon? Also es gibt ja so viele Laientheorien und es gibt auch, wenn man sich im Internet tummelt, genügend Angebote, sag ich mal, sich da seine Theorien auch zusammenzubasteln und zusammenzusuchen. Da wird ja teilweise leider auch Geld damit verdient, mit bestimmten Glaubensrichtungen, will ich es fast nennen. Aber nach dieser, ne, was glauben Sie denn eigentlich, was dem zugrunde liegt oder was die Ursache ist? Ne, und dann die medizinisch aufklärbaren Missverständnisse dann einfach auch aufzuklären, das ist, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt. Und dann kann ich über das Erfahren der subjektiven Krankheit Theorie auch einen Zugang zum Patienten bekommen und auch nachfragen, ne, was für ihn in Frage kommt. Also wenn das jemand ist, der auch tatsächlich sich vorstellen kann, dass eine Umstellung der Ernährung eine Rolle spielt, wenn der da offen dafür ist, dann kann ich natürlich auch mit einer Ernährungsberatung, mit so einer Diät, ne, da gibt's ja die FODMAP-Diät, da kann ich schon einen Versuch mit starten. Da ist ja in manchen Studien hilft das, gut, das ist jetzt aus eher größeren Zentren, da ist das bei bis zu 80% der Patientinnen und Patienten kann das durchaus hilfreich sein, so eine Ernährungsumstellung. Ja. Und immer zu gucken, dass Krankheitsmodell zu erweitern im Sinne von, ja, wir können was tun, aber die Endoskopie ist nicht der einzige Weg, ne, sondern wir haben den Baustein Ernährung, wir haben den Baustein über das Gehirn, über das Training des Entspannungsmuskels, das ist ein Bild, mit dem man arbeiten kann, da Einfluss zu nehmen auf die Symptomatik.
Gut. Also dann versuche ich vielleicht schon mal so ein bisschen zusammenzufassen, bevor wir noch gemeinsam so ein paar konkrete Hinweise zu geben. Also man muss natürlich den Patienten ernst nehmen und man sollte sich manchmal, also unabhängig jetzt von den Alarmsymptomen, da sind wir uns ja alle klar, aber dass man doch sich manchmal überlegt, ob es denn wirklich nochmal Sinn macht, jetzt hier die 5. Gastroskopie oder 4. Koloskopie bei einer 35-jährigen Frau zu machen. Ich glaube, damit schaden wir mehr und vielleicht wird dort auch in den Köpfen ja sowas verankert irgendwie. So, man muss das regelmäßig überprüfen. Und es gibt natürlich auch diese schreckliche Karzinophobie zum Teil ja auch. Obwohl man da auch sagen muss, wenn jetzt jemand seit 5 Jahren seinen Reizmagen hat, dann wäre er ja schon längst tot, wenn es ein Karzinom wäre. Ne?
Ja.
Aber also sag ich mal, den Patienten trotzdem ernst nehmen. Und ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist, wenn man sagt, das ist ein Spinner oder das ist eine Spinnerin oder sowas.
Genau, da zerstöre ich so ein Stück weit die Beziehung und auch die Möglichkeit der Einflussnahme.
Ja.
Und es ist viel hilfreicher, mit so auch mit Bildern zu arbeiten, ne? Dass man sagt, irgendwie der Darm ist auch sowas wie ein empfindlicher Autopilot. Stress kann den Magen-Darm-Trakt da aus dem Gleichgewicht bringen. Und da müssen wir jetzt auch mal in die Richtung schauen. Das ist eine Möglichkeit.
Imad, dann reden wir doch vielleicht auch nochmal zum Schluss. Wir sind nämlich schon fast schon wieder bald am Ende angekommen, aber vielleicht doch nochmal zum Schluss so ein paar ganz praktische Hinweise. Du hast schon gesagt, Diät, ne? Also, dass man wirklich auch nochmal guckt, was kann ich zum Beispiel durch eine Foodmap-Diät beeinflussen oder auch mal gucken, wie ist es, wenn mal Weizenprodukte weggelassen wird oder sowas. Viele Patienten machen das ja auch recht billig, weil die haben ja auch einen echten Leidensdruck. Was gibt's noch für Sachen? Du hast mal kurz angesprochen, Apps. Erklär uns mal ein bisschen, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, es gibt ja schon seit einigen Jahren die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGAs.
Ja.
Das sind ja die Apps auf Rezept.
Mhm.
Und da gibt es auch, ich habe das jetzt kurz vor diesem Podcast auch recherchiert, was gibt es da eigentlich?
Sehr gut.
Da gibt es vom BfArM ja eine Seite, wo man die zugelassenen DIGAs, die durchlaufen ein recht komplexes Verfahren, was einerseits gut ist, dass wir in Deutschland da so hohe Standards haben, auch an Datenschutz, auch an Evidenz, die nachgewiesen werden muss, bevor sowas auch von der Krankenkasse erstattet wird. Und da gibt's die CaraCare-App für Reizdarm und die ist jetzt auch dauerhaft zugelassen als DIGA und die ist recht gut evaluiert. Und da finden sich ja einige Informationen zum Reizdarmsyndrom. Also da steckt viel Psychoedukation drin und das ist, denke ich, was man sich auch als Ärztin, als Arzt anschauen sollte. Ich sage zu den DIGAs immer, ich beschäftige mich da auch wissenschaftlich in der Psychoonkologie damit. Also alles, was man verordnet, sollte man sich selbst auch mal angeschaut haben. Also ich ermutige, sich auch mal so einen Testzugang geben zu lassen und da mal reinzuschauen, ob das was ist, was man seinen Patienten mit gutem Gewissen empfehlen kann. Ne?
Also ich gucke jetzt mal CaraCare, also CaraCare.
Genau.
Und das wird dann von der Kasse erstattet, muss es dann mehr oder weniger jetzt der Gastroenterologe oder der Hausarzt verschreiben?
Genau, der verschreibt das dann. Und in der Regel sind die auch nicht budgetiert, also die belasten das Budget nicht. Das müsste man im Einzelfall aber dann recherchieren. Und ja, also diese App ist auch in einem multizentrischen, zweiarmigen, randomisierten Design auch untersucht worden.
Und was ist es? Ist das dann so eine Art Bauchhypnose oder autogenes Training oder was kann man sich darunter vorstellen?
Also da stecken vor allem viele Informationen drin zum Reizdarmsyndrom und meines Wissens auch Übungen, die da angeleitet werden. Und da spielen ja die Dinge, die wir auch selbst in der klinischen Versorgung einsetzen und die auch der Gastroenterologe empfehlen kann, außerhalb der digitalen Welt so Entspannungsverfahren sind ja beispielsweise wirksam und die kann man auch so empfehlen, ne, außer einer App.
Und wenn ihr jetzt für die hartnäckigen Fälle vielleicht noch zum Ende, die dann tatsächlich bei euch enden, gibt es ja immer wieder den einen oder anderen Fall. Was macht ihr dann für Therapie? Wie betreut ihr die Patienten? Ist es dann Gesprächstherapie? Ist es auch sowas wie Hypnose oder was? Was läuft denn da so ab?
Also im idealen Fall, gerade bei den schweren Fällen, machen wir eine multimodale Psychotherapie. Das heißt, es gibt zum einen Einzelgespräche. Das kommt dann auch jetzt auch wieder auf den Bedarf an und auch auf die Offenheit des Patienten, der Patientin. Wir vermitteln Entspannungsverfahren. Ein wichtiges Verfahren, was auch zum Einsatz kommt, ist diese achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, MBSR.
Mhm.
Das kann auch vom Gastroenterologen empfohlen werden. Das wird von Achtsamkeitstrainern auch vermittelt. Dann arbeiten wir auch mit Ernährungsberatung, Psychoedukation. Also wir klären auf über die Erkrankung, über die Zusammenhänge zwischen Hirn und Darm. Und die Bauchhypnose, für die gibt's eine relativ gute Evidenz beim Reizdarmsyndrom. Das ist so ein bestimmtes Protokoll aus der Hypnotherapie, wo man sozusagen den Darm ansteuert. Das kann man auch in der Gruppe anleiten. Und letztlich geht's darum, gerade bei den ganz schweren Fällen, ich denke da an eine junge Frau, die sich primär auch hier bei euch in der Ambulanz vorgestellt hat und dann relativ schnell über die Ernährungsberatung, das ist ja häufig der Zugang, dann zu uns geleitet wurde und die hat tatsächlich ein Jahr bei uns eine Therapie gemacht und die hat gelernt, eine Verbindung herzustellen zwischen ihren Alltagskonflikten, zwischen biografischen Belastungen, die sie innerhalb ihrer Kernfamilie so als, sag ich mal, Risikofaktor mitgebracht hat und diesen Symptomen. Und je näher die diesen Zusammenhängen kamen und dem Verständnis und je länger die auch in der Gruppe mit anderen Patienten so eine stützende Gemeinschaft erlebt hat, desto schwächer wurden die Symptome. Und nach einem Jahr hat sie gesagt, okay, ich glaube, jetzt passt's und hat sich aus unserer Therapie quasi selbst entlassen.
Und ist bei uns auch nicht mehr zur Endoskopie aufgetaucht.
So sieht's aus, genau. Und das, die hätte ja durchaus einen anderen Weg. Also wenn wir hier nicht so integrativ miteinander arbeiten würden, dann hätte die durchaus auch 5 bis 8 Jahre von Arzt zu Arzt tingeln können. Und keiner hätte was gefunden. Und vielleicht wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass man auch mal mal nach rechts oder links schaut.
Super. Toll, Imad. Ich nehme das gleich mal als Schlusswort. Ich lerne von dir. Ich habe auch viel gelernt und ich glaube, es ist auch für viele von unseren Hörerinnen und Hörern ganz gut, auch mal so ein bisschen den anderen Blick zu sehen. Wir tun es ja oft, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, viel zu leicht, wenn wir einfach sagen, naja gut, damit Ruhe ist, gucken wir halt nochmal rein. Ich glaube, wir machen vielleicht sogar vieles falsch dadurch. Wir müssen vielleicht auch mal dran denken, dass gerade jetzt diese ganzen Magen-Darm-Erkrankungen, wo wir viel endoskopieren, eine ganz, ganz andere Ursache haben und dass wir da vielleicht mit dem Endoskop am allerschlechtesten rangehen. Mal gucken, was so noch passiert. Und jeder nimmt, glaube ich, den Tipp dankbar auf. Karacare, Bauchhypnose, wann entscheiden, wann es zum Psychosomatiker geht und was man so als kleine Psychomatik für den Endoskopiker machen kann. Ich glaube, da nehmen wir auch einiges mit. Herzlichen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffe ich, dass es gefallen hat. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Und Sie wissen natürlich, dass die DGEBV-Jahrestagung ansteht. Und dann wird natürlich Thema des nächsten Podcasts der Präsidentin-Podcast sein für das nächste Jahr. Ulrike Denzer spricht mit mir vor allem über Diversität in der Endoskopie. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Bleiben Sie dran. Bis dann. Auf Wiederhören. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.